Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute wieder mit allem über Top 14 und Pro D2. Ich würde wie immer auch alles über die deutschen Nationalspieler in Frankreich erzählen, aber es war leider keiner aktiv. Stattdessen fange ich mal an mit einem kleinen Update von der Folge der letzten Woche. Dort hatte ich ja über die Probleme des Frauenteams des AS Bayonne geredet. Der Präsident hatte ja den Antrag auf Abmeldung vom Spielbetrieb eingereicht. Das ist mittlerweile durch. Die NESCAC, wie sie so schön heißen, sind damit offiziell kein Teil der ersten Liga mehr, müssen in der vierten Liga wieder neu anfangen. Ob das dann tatsächlich noch als Teil des AS Bayonne sein wird oder als Teil von Aviron Bayonnais, dem großen Herrenteam der Stadt, bleibt abzuwarten. Es ist stark davon auszugehen, dass sie in Zukunft in hellblau und weiß auflaufen werden. Es wird in den kommenden Tagen eine Zusammenkunft der Spielerinnen mit den beiden mit den Präsidenten der beiden Vereine und dem Bürgermeister geben. Es ist stark davon auszugehen, dass die Frauen des AS Bayonne in Zukunft für einen anderen Verein spielen werden. Die Beziehung zwischen dem Frauenteam und dem Präsidenten des AS Bayonne ist ja nicht erst seit diesem Wochenende kaputt. Und Philippe Taieb, der Präsident von Aviron Bayonnais, hat ja mehrfach schon den Wunsch ausgesprochen, dieses Team in dem eigenen Verein aufnehmen zu wollen. Wäre ein Fortschritt, sicherlich, wenn auch vielleicht ein wenig schade für die, sagen wir mal, Diversität, Vereinsdiversität im französischen Rugby, aber sicherlich für Aviron Bayonnais eine super Sache und für dieses Team eine super Sache, muss man dann abwarten. Das Einzige, worüber man natürlich reden kann, ist, dass sie aktuell natürlich für ihre zweite Mannschaft dann natürlich spielen könnten, die im oberen Tabellendrittel der dritten Liga sind, vielleicht sogar in die zweite Liga aufsteigen könnten oder ob sie dann eben tatsächlich ganz neu in der vierten Liga anfangen. Ich denke, so groß ist der Unterschied letzten Endes nicht, aber das bleibt abzuwarten. Kommen wir zur Top 14. Ein spannender Spieltag. Hatte bis Sonntagabend, dachte ich, ach, schön, ein ganz klassischer Spieltag mit 7 Heimsiegen. Sind nur 6 geworden. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Biarritz gegen Stade Français. Ein sehr knappes Spiel, eins von vielen sehr knappen Spielen. Erst ganz am Ende des Spiels entschieden. Unter Hagel und Starkregen und dem typischen baskischen Wind haben sie da den Witterungen getrotzt, war aber kein dolles Spiel. Entsprechend sehr ausgeglichen, muss man sagen, auch wenn Biarritz sicherlich viel versucht hat, war Stade Français eine Stunde lang das bessere Team, bis sie dann in ganz klassischer Stade Français-Manier nach der 60. Minute eingebrochen sind und einfach undiszipliniert mit vielen Fehlern einfach nicht mehr wirklich mithalten konnten. Und das ist natürlich wirklich bitter gegen eine Mannschaft wie Biarritz, die sicherlich ihre Qualität hat, aber ich sage mal, hier spielt trotzdem das zweitkleinste Budget gegen das mit Abstand größte Budget der Liga. Der Hans-Peter-Wild-Verein mit den üblichen Schwächen in den letzten 20 Minuten haben sie einige Spiele verloren, ob es nur gegen Pau, ob es nur gegen oder jetzt gegen Biarritz ist. Also es waren einige Spiele, die sie in den letzten 20 Minuten alle aufgegeben haben, alle verloren haben oder abgeben mussten. War am Ende Bastien Souris, der am Ende eines Mauls diesen Versuch legen konnte. Damit ist Biarritz oder sind USAP und Biarritz tatsächlich beide nur noch einen Punkt hinter Stade Français auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Kann noch eng werden. Wir sind, wie gesagt, wir sind nicht mehr so früh in der Saison. 11 Spiele sind rum, fast die Hälfte. Kann noch ein langer Winter werden. Ähnlich knapp wie das Spiel zwischen Biarritz und Stade Français, das ja wirklich erst 2 Minuten vor Schluss entschieden wurde, war das Spiel Montpellier gegen Castres. Auch das erst in der vorletzten Minute entschieden durch einen Versuch von Yann Serfontaine. Ich sag das so spekulativ, weil es scheint ja alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Es wirkte aber schon sehr wie ein Knock-on im Mahlfeld, als er da mit ausgestrecktem Arm den Ball anderthalb Minuten vor Schluss ablegen wollte. Aber es scheint ja noch gereicht zu haben. Generell eine spannende Schlussphase. 3 Versuche in den letzten 10 Minuten. Castres mit 2 Versuchen zwischen 70. und 75. Minute, dass sie da nochmal so rangekommen sind. Man dachte, oh Gott, Montpellier mit der üblichen oder mit der Schwäche der letzten Saison, die Spiele zu Ende bringen zu können, weil dieses Jahr auch, haben ja 3 Spiele mit einer nicht getroffenen Erhöhung verloren Castres sowieso so ein kleines bisschen der Angstgegner von Montpellier. Viermal in Folge hat der CO jetzt mittlerweile in Montpellier gewonnen. Ja, auch prominente Verstärkung in dieser Woche. Eddie Jones, der Nationaltrainer von England, war mit dabei, nicht nur an diesem Spieltag, sondern auch unter der Woche. Anscheinend gut befreundet mit Pierre-Henri Brancon, dem Trainer von Castres, stehen laut Eddie Jones Aussage in beinahe täglichem Austausch. Eddie Jones natürlich sehr bekannt dafür, mit vielen seiner Kollegen Sportarten übergreifend in engem Kontakt zu stehen. Hat sich ja auch immer wieder mit Pep Guardiola und Carlo Ancelotti getroffen, unter anderem am FC Bayern. War er mehrfach zu Besuch, zur Stippvisite beim Training. Aber eine wirklich spannende Schlussphase. Und Montpellier damit die aktuell beste Serie in Frankreich. 4 Siege in Folge. Damit auf dem 3. Platz. Natürlich abgeschlagen auf dem 3. Platz. Aber auf dem 3. Platz. Eine wirklich deutliche Verbesserung zur letzten Saison, wo sie zu diesem Zeitpunkt ja tief im Abstiegskampf gesteckt haben. La Rochelle gegen Pau können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Die 16. Niederlage in Folge für Pau in La Rochelle. Ich sollte vielleicht das Ergebnis nachliefern. 25-24. Ist es am Ende ausgegangen. Also ein wirklich, wirklich knappes Ergebnis mit diesem Versuch von Jan Serfontein kurz vor Schluss und Paolo Garbisi, der da wirklich die vollen 90 Sekunden genutzt hat, um seine Erhöhung zu kicken. Und dann war es eigentlich nur noch der Ankick wieder und dann konnte der Ball schon ausgekickt werden. Also das war wirklich knapp. Paolo Garbisi müssen wir vielleicht sowieso herausstellen, war er letzten Endes für den zweiten Versuch, die für die zu diesem Zeitpunkt Führung für Castres gesorgt hatte. Ein Crossfield-Kick, der da wirklich sehr ungünstig war. Ein Angreifer gegen 2 Verteidiger, die sicherlich sehr einsam auf der anderen Seite des Feldes standen, aber gut, wenn es funktioniert hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, was für eine brillante Aktion, aber es wirkte ein wenig, oder es wirkte wie eine komische Entscheidung. Aber gut, ja, La Rochelle gegen Pau 36-8, die 16. Niederlage in Folge für Pau in La Rochelle, in jeder Spielsituation komplett dominiert, kann man eigentlich wenig zu sagen, eine sehr eindeutige Sache. USAP hat etwas überraschend gegen 26-24 gegen Clermont gewonnen. Noch eins von diesen unglaublich knappen Spielen, das erst ganz kurz vor Schluss entschieden wurde. Alain Brazaud, der in der 79. oder 80. Minute, vielleicht sogar fast direkt mit der Sirene, den Versuch gelegt hat, der dann zum Sieg erhöht wurde. Das erste Spiel, das jetzt wieder in Japan auch live im Fernsehen zu sehen war. Natürlich keine überraschende Entscheidung mit Kotaro Matsushima, der für Clermont wirklich brillant spielt. Aber es ja, ich sag mal, USAP zeigen, haben viel von dem gezeigt, was man von ihnen kennt und erwartet. Nämlich viel Kampf, viel Einsatz, ein dominantes Gedrängen, eine dominante Gasse und dann eben jetzt auch diese neuen Dinge, die dazugekommen sind, nämlich unglaublich gute Außen. Dunivalu, der einen wirklich schönen Versuch gelegt hat für USAP, hat jetzt auch den Vertrag verlängert. Auf der anderen Seite werden alte Kaderspieler abgelegt. Carchateau, der jetzt 9 Jahre lang für USAP gespielt hat, wird den Verein innerhalb der nächsten Wochen für Colomiers verlassen. Natürlich auch ein wenig schade ist. Aber insgesamt ist das, was bei USAP natürlich der große Faktor ist. Und ich glaube auch der große Unterschied auf den Rest der Saison verglichen zu Biarritz, ist, dass sie einfach einen unglaublich großen Kader haben. 48 verschiedene Spieler hat USAP mittlerweile eingesetzt, was eine spektakuläre Statistik ist. Und das sind dann jetzt auch diese Siege, auf die man tatsächlich einen Klassenerhalt aufbauen kann. Bei Clermont hat sich Jono Gibbs vielleicht ein bisschen vercoacht am Ende mit seinen Wechseln. Hatten ja eigentlich doch recht souverän gespielt, gerade die erste Halbzeit. Hat er sich, glaube ich, ein bisschen vercoacht. Er hat zumindest im Postmatch-Interview die Verantwortung auf sich genommen. Aber darf man natürlich trotzdem die Spieler nicht aus der Verantwortung nehmen. Da, ja, als hätte man souveräner zu Ende spielen können. Gut, sei es drum. Toulon gegen Lyon, 2 Mannschaften, die sich traditionell sehr nahe stehen. Ein Spieler von Lyon mit langer Toulon-Vergangenheit stand natürlich im Mittelpunkt, Mathieu Bastereau. Sein 2. Spiel zurück nach einer fast 1-jährigen Verletzungspause. Hat leider nicht lange gehalten. Doppelter Kreuzbandriss in beiden Knien. Schon unglaublich bitter. Unglaublich, unglaublich bitter. Das dürfte wahrscheinlich das Karriereende sein. In seinem Alter, mit seiner Verletzungsgeschichte, dürfte das das Karriereende eines Spielers sein, der auch insgesamt eine große Karriere hinter sich hat, wenn auch vielleicht nicht unbedingt die erfolgreichste. Naja, gut, man hat ja trotzdem mit Toulon einige Titel gewonnen, aber ist natürlich schade, wirklich herausragender Spieler wie jetzt für Lyon, wo er es geschafft hat, wirklich seine, also ohne seinen Spielstil groß zu verändern, auf einer anderen Position, auf dieser neuen Position, dem modernen Spiel doch noch gerecht zu werden. Das war es, was ja in Toulon so ein bisschen das Problem war, dass er es nicht geschafft hat, sich dem schneller werdenden Spiel anzupassen. Aber damit seine Karriere wahrscheinlich vorbei. Wird die Zeit nutzen, jetzt um intensiv darüber nachzudenken, wie es weitergeht, ob er seinen Vertrag noch bei Lyon nochmal verlängern wird, der nur noch bis Ende dieser Saison läuft. Ich denke, es ist stark davon auszugehen, dass er das nicht tun wird. Man wird sehen. Herausragend in diesem Spiel, das auch wie einige andere Spiele dieses Wochenende von katastrophalen Wetterbedingungen geprägt war, war Gabriel Villiers. Nach seiner starken Leistung schon gegen die All Blacks am Wochenende zuvor, jetzt der herausragende Spieler in dieser Partie für seine Körpergröße, vor allem stark, wie er in den Rucks, wie er im Kontakt war. Da hat er sich ja in alles reingeworfen, wo man sich reinwerfen konnte. War eine starke Leistung. Ein Versuch von Duncan Payaua, Entschuldigung. Ein relativ simples 3 gegen 2, das sie da ausgespielt haben. Einmal nach außen und dann einmal wieder nach innen. Beziehungsweise 2 gegen 1 Situation. Also souverän zu Ende gespielt. Muss man zwar auch erstmal so machen, aber so viel mehr haben diese Wetterbedingungen dann nicht hergegeben. Lyon haben auch einen Versuch gelegt. Aber für Toulon ist das jetzt natürlich ein Sieg, der wichtig für Selbstbewusstsein ist. Man hat jetzt den Neuanfang ausgerufen, jetzt die Länderspielpause genutzt und gesagt, okay, wir mit dem neuen Trainer, wir hatten jetzt Pause, um uns zu finden und die Saison beginnt jetzt. Mal schauen, was draus wird. Toulouse gegen Brive, das Topspiel vom Samstagabend. 18:11 ist es ausgegangen für Toulouse, die sich mal wieder sehr schwer getan haben gegen einen Gegner, der eigentlich nicht auf dem gleichen Niveau ist. Brive hat zur Halbzeitpause 11:6 geführt, glaube ich. Oder 11:8. In jedem Fall klar. Oder vergleichsweise klar. Für Toulouse. Ja, sie haben das Blatt nochmal gewendet, haben sich nochmal gefangen. Aber es ist natürlich, sie haben Schwächen in ihrem Spiel. Das muss man einfach so klar sagen. Gerade wenn es, also drei großen Schwächen sind einfach die Standardsituation. Sie haben ein schwaches Gedränge. Ihre Gassen sind wenig solide. Und sie haben immer wieder Probleme in den Rucks. Klar, dass das Spiel einfach so offen gestaltet werden soll, schnell und viele Offloads, viele Pässe, fehlt aber dann auch immer mal wieder der Support in den Rucks und dann sieht man, dass sie Schwierigkeiten haben, Kontinuität aufrechtzuerhalten. Sie haben einen schwierigen Spielfluss und eine Mannschaft wie Brive kann das einfach eiskalt ausnutzen. Die individuelle Klasse, die Toulouse hat am Ende, bringt so ein Spiel immer wieder durch, aber mit Ablauf der Sirene stand es 15:11 und Hugo Mollard hatte dann schon ausgerufen, nee, kick den Ball ins Aus. Brive hat diesen Defensivbonus verdient, sind dann aber doch nochmal auf die Stange gegangen und haben das Spiel dann gesichert, was eigentlich schon vorbei war. Aber das Brief mit leeren Händen nach Hause fährt, hätten sie eigentlich schon nicht verdient gehabt. Aber das ist Rugby, das ist Sport. Apropos leere Hände, Racing wurde ja auf den Sonntag gelegt, haben ja diesen Sonntag gespielt. War am Samstag die große Motocross-Show in der Arena war. Spektakulär, dass sie es geschafft haben, diese Sandberge innerhalb von nicht mal einem Tag rauszubringen, das Stadion wieder rugby-tauglich zu machen. Herausragende Leistung. Hat sich leider nicht so ganz gelohnt für Racing, die 14:37 gegen Bordeaux verloren haben, die ja zusammen mit Toulouse recht abgesetzt an der Tabellenspitze sind. 8 Punkte Vorsprung haben sie auf die drittplatzierten Montpellier, 2 Punkte Rückstand auf die erstplatzierten Toulouse, wo es dann nächste Woche, beziehungsweise dieses Wochenende hingeht, zum Derby de la Garonne. 14:3 stand es zur Halbzeitpause. Nur mal als Gradmesser. 14:37 ist es ausgegangen. Kleine Kopfrechenarbeit überlasse ich euch mal ganz alleine. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe echt keine Ahnung, was da passiert ist. Es war eine zweite Halbzeit so gut, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat von irgendeiner Mannschaft. Dass Racing da so komplett eingebrochen ist. Weil bei einigen der so schön wie einige der Versuche rausgespielt waren am Ende, hat man irgendwo das Gefühl gehabt, dass man dachte, da verteidigt gar keiner. Und ich verstehe nicht, weshalb. Einige dieser Versuche wirkten so einfach. Das habe ich super formuliert, aber es wirkte sehr, ja, als wäre die Mannschaft von Racing nicht mehr motiviert gewesen. Aber an einem gewissen Punkt ist das natürlich verständlich. Aber wie gesagt, sie haben zur Halbzeitpause, haben sie souverän geführt, hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. Und dann zu einem 34:0 in 40 Minuten, 34:0 in 40 Minuten. Das ist fast ein Punkt pro Minute einzubrechen. Fast schon spektakulär katastrophal. Also es ist schon so spektakuläre Katastrophe, dass RTL sich die Filmrechte gesichert hat. Da muss nochmal einiges passieren. Für Racing geht's weiter in Castres. Da wird's nicht einfacher. eine der doch sehr viel stärkeren Heimmannschaften der Liga. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Kommen wir zu Pro D2 und einem Tabellenführer, der weiter besser ist als die gesamte Konkurrenz, Mont-de-Marsan, 32-22 in Béziers, nicht ganz einfachen Wetterbedingungen hat Mont-de-Marsan, in den Landes, die sind es gewohnt, haben da souverän ihr Spiel runtergezogen. Sicherlich hätten sie sich den Offensivbonus gewünscht, aber so schwach ist Béziers dann halt doch nicht. Aber letzten Endes, ja, ich will nicht sagen das erwartete Ergebnis, aber Mont-de-Marsan sind halt doch die Saison deutlich besser als der Rest. Bayonne haben in ähnlich schwierigen Wetterbedingungen sich einen Sieg erkämpft gegen Carcassonne, 25-14 mit Offensivbonus. Die zwei Niederlagen in Folge, damit erstmal aus den Augen, aus dem Sinn geschoben. Die Probleme sind immer noch da, aber man kann sie jetzt erstmal vergessen machen. Aber zumindest erstmal wieder gewonnen, erstmal wieder gepunktet, 5-Punkte-Sieg. Gegen eine Mannschaft aus Carcassonne, die auch ein bisschen rotiert hat, nicht unbedingt in Bestbesetzung da war, aber trotzdem souverän gespielt, Punkte geholt. Was will man mehr? Wann hat in Colomiers gewonnen, 23-29, hat auch rotiert, keinen Chris Hesenbeck unter anderem. Trotzdem ein souveräner Sieg, weil sie mit der Sirene noch den letzten Versuch kassiert haben, der Colomiers noch auf dieses 23-29 rangebracht hat, aber ansonsten war das schon sehr souverän runtergespielt. Jetzt haben sie natürlich die Chance, im nächsten Heimspiel gegen Narbonne so ein bisschen weiter Selbstbewusstsein zu tanken und die Serie am Laufen oder am Leben zu halten. Sie kämpfen sich ja weiter nach vorne oder zumindest punktetechnisch weiter ran, sie sind aktuell 10 Punkte hinter dem 6. Platz. Da ist noch viel aufzuholen, aber sie zeigen zumindest so langsam wieder, was sie können, zumal Colomiers natürlich auch eine der besseren Mannschaften der Liga ist aktuell diese Saison. Letzte Saison auch, aber trotzdem. Jetzt muss man das Ganze nur noch ein bisschen mit Kontinuität untermauern. Grenoble gegen Narbonne, 26-8. Grenoble, ja, fast schon tief im Abstiegskampf drin. Mal wieder mit diesem Sieg geben sie sich ein bisschen Atemluft. Allerdings kein Offensivbonus, was natürlich eine verpasste Chance ist gegen eine Mannschaft aus Narbonne, die in diesem Spiel wenig geleistet hat, auch wenn, ja, doch recht schön Versuch über Paul Besance gelegt haben. Den zurückgekehrten dritte Reihe-Stürmer kam ja von Soyons-Angoulême, wo er nach Narbonnes Abstieg hingewechselt ist. Ist ja der Sohn eines der Investoren, fast schon legendäre Bebel, dem unter anderem eines der wichtigsten Restaurants in den Markthallen von Narbonne gehört. Und neuerdings auch ein Restaurant Montpellier, was ist neuerdings seit 2, 3, 4 Jahren. Und dann dieser relativ ungehinderte Dropkick von Jason Robertson. Aber Grenoble hat sehr souverän verteidigt, sehr diszipliniert, haben Narbonne wenig, auch keine wirklichen Penalties gegeben, die sie hätten nutzen können. Schon viel Positives dabei gewesen. Klar gegen eine Mannschaft, die schwächelt, stärkste Offensive der Liga hat, an einem Spieltag, an dem viele der niedriger platzierten Teams Probleme hatten. Aber muss man trotzdem erstmal so runterspielen. Provence hat 37-15 gegen Montauban gewonnen, was als Ergebnis sicherlich keine riesige Überraschung ist. Aix-en-Provence bzw. Aix-Marseille Rugby haben ja durchaus eine solide Mannschaft, die auch ein Topspiel in der Art gewinnen können. Die Überraschung ist die Höhe, weil Montauban mit die beste Defensive der Liga hat. Aber diesen einen schlechten Tag muss man sicherlich auch Montauban zugestehen. Ob das jetzt schon ein Wendepunkt für Aix bzw. für Provence Rugby ist, kann ich nicht sagen. Kann man ja vielleicht auch, vielleicht wo wir gerade bei Aix-en-Provence sind, hatten ja Ludovic Radoslavivic entlassen nach seinen rassistischen Ausfällen im Spiel gegen Nevers, der sich ja jetzt dann entschieden hatte, dann spiele ich eben Rugby League und beim SO Avignon unterschrieben hatte in der ersten Liga oder der Elite 13, wie sie heißt, nur um einen Tag später auch vom Rugby League Verband ausgeschlossen zu werden, läuft für ihn. Hatte man ja immer mal wieder, es gab ja so ein, zwei Spieler, ein ehemaliger Spieler von Carcassonne, ich wollte José Lima sagen, aber ich glaube, das hier ist nicht ganz korrekt, der wegen Dopings ausgeschlossen wurde oder gesperrt wurde im 15er Rugby, sich dann entschieden hat, ja, na gut, dann spiele ich halt Rugby League und dann trotz Dopingsperre im 15er Rugby, dem 13er Rugby noch einen Vertrag gekriegt hat. Manchmal versteht man es auch nicht so ganz. Machen wir weiter. Aurillac gegen Rouen im tiefen Schnee des Massif Centrales im Cantal hatten die Normannen ihre Probleme. 36-9 ist es ausgegangen mit einer unglaublich starken Leistung des des Parks von Aurillac. Der Sturm, der da wirklich herausragend gearbeitet hat, Rouen keine Chance gelassen hat, nicht im Gedränge, nicht in der Gasse, nirgendwo herausragend. Vom Ergebnis her, ja, wie gesagt, Aurillac kommt mittlerweile an den Punkt, wo einfach ihre Lage einfach schon diese massive Heimstärke einfach so begünstigt. Das macht dann dieses Ergebnis nicht so überraschend. Nevers, ähnlich, 52-13 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Bourg-en-Bresse auch rotiert. Nevers hat es diszipliniert runtergespielt. Offensivbonus, genauso wie Aurillac. Keine Überraschung in der Form. Topspiel am Freitagabend war dann Agen gegen Oyonnax. Mit einem besseren Ergebnis für die Mannen von der Schweizer Grenze. 14-19. Defensivbonus für Agen zwar, aber gut, jetzt natürlich Oyonnax sind das Formteam der Liga. Vielleicht sogar formstärker als Mont-de-Marsan. Hot Take, ich weiß. Aber von daher nicht so ganz überrascht, dass Agen dieses Spiel verloren haben. Ist natürlich ein wenig schade. Sie haben die erste halbe Stunde haben sie fast komplett in der Hälfte von Oyonnax verbracht. Und da nur um 3-3 zur Pause zu gehen, da hätte man mehr draus machen müssen. Aber Oyonnax hat es einfach sehr gut verteidigt. Also man möchte da jetzt Agen nicht wirklich einen Vorwurf machen. Oyonnax haben eine unglaublich gute Defensive. Und das Spiel, das dann am Ende souverän so runterzuspielen, haben sie einfach unglaublich gut gemacht. Bleibt dann also jetzt kannst du natürlich auf die letzten Ergebnisse gucken und gucken, ja, Oyonnax haben unter anderem im letzten Spiel gegen Bayonne gewonnen. Oyonnax sind vielleicht, wenn jetzt in dieser Form, der Aufstiegsfavorit. Ich meine, es macht, versteht mich nicht falsch. Natürlich, wenn sich eine Mannschaft sportlich qualifiziert, hat sie es auch verdient, da zu sein. Aber irgendwo lässt mich ein Finale zwischen Mont-de-Marsan und Oyonnax komplett kalt, irgendwie. Weil du weißt einfach, dass beide Mannschaften nicht die Mittel haben, sich in der ersten Liga zu halten. Wobei, das will ich auch gar nicht sagen. Oyonnax haben schon viel Geld. Einfach weil sie ja die komplette französische Silikonindustrie auf ihrer Seite haben und mittlerweile ja auch die Unternehmer aus Genf durchaus einiges an Geld in den Verein stecken. Aber es ist, irgendwo lässt mich das komplett kalt. Kann ich nicht behaupten, dass ich da begeistert von wäre. Es ist unfair gegenüber Mont-de-Marsan, es tut mir auch leid. Oyonnax war man Verein, den ich sehr mochte, als sie damals das erste Mal aufgestiegen sind und auf diesem Kartoffelacker in ihrem kleinen Stadion da. Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber diese neue Form von, ja, ist nicht so meins, muss ich sagen. Da bin ich vielleicht auch zu traditionell. Ich verstehe, dass der Rugby sich verändert und nicht mehr der Rugby ist, der noch vor 10 Jahren war, das verstehe ich alles. Aber irgendwo der Rugby-Romantiker in mir kann mit dieser neuen Oyonnax-Form wenig anfangen. Die beiden sind auf jeden Fall souveräne Tabellenführer. Mont-de-Marsan mit 47 Punkten, 8 Punkte Vorsprung auf Bayern auf dem dritten Platz. Es bleibt nicht so spannend, aber Vorfreude auf die Playoffs bleibt. Gucken, wie sich jetzt so langsam die Zeit für Joueurs supplémentaires, für extra Spieler, von dem man ja 3 verpflichten darf, läuft so langsam aus. Wer da jetzt nochmal aktiv wird, wer nicht. Da Colomier mit Karchatou, ein sehr erfahrener Zweitligastürmer, verstärken sich in jedem Fall auch nochmal. Mal schauen, wen die anderen noch holen. Aber das finden wir alles gemeinsam raus und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche, einen schönen Abend und bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.